Einkaufspreisverhandlungen waren schon immer schwierig, aber in den letzten 6 bis 12 Monaten fühlt es sich so an, als ob sehr viele Hersteller wirklich ja, sehr viele Konzessionen hinnehmen müssen, um überhaupt diese Diskussion mit ihrem Vendor Manager eröffnen zu können.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Heute zu Gast Martin Heubel. Wahrscheinlich der Amazon-Berater, wenn es um das Thema Vertragsverhandlungen und Profitabilität für Vendoren geht. Moin Martin, schön, dass du da bist.
Hi Florian, ganz lieben Dank, dass ihr mich heute wieder hier habt. Und ja, wie bist du ins neue Jahr gestartet? Wir sind ja jetzt schon im April.
Boah, irgendwie relativ schnell, muss ich sagen. Also, dass jetzt schon wieder ein Viertel des Jahres um ist. Also, man sagt das ja so ein bisschen, dass je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit. Ich finde es Wahnsinn, dass das erste Quartal jetzt schon rum ist. Also, es ist unglaublich viel passiert, ne? Also, ich kann auch offen sagen, sehr positives erstes Quartal. Muss hat sich echt stark entwickelt, mit Rob tolle Produkte gelauncht, und trotzdem sicherlich irgendwie mehr zu tun, irgendwie als sicher zu viel zu tun als zu wenig. Ich glaube, das sorgt dafür, dass die Zeit wahnsinnig schnell rumgeht. Aber es ist eine bewegende Zeit. Ich meine, das macht ja unsere Branche auch irgendwo aus. Die Themen gehen nicht aus. Es ist jetzt nicht irgendwie Routine, ah ja, das ist jetzt immer das Gleiche Anfang des Jahres, sondern man muss sich anpassen, gerade irgendwie in Zeiten von AI, in Zeiten von großen globalen Bewegungen, globalen Krisen, die sich natürlich auch auf unser Geschäft auswirken und. Und das hat mich gut auf Trab gehalten. Wie war es bei dir?
Sehr ähnlich. Also ich glaube, natürlich auch aus einer globalen Sicht muss man sagen, dass letztes Jahr sehr viele Markenhersteller direkt und indirekt mit den Zöllen aus den USA zumindest ein paar schlaflose Nächte hatten. Das heißt, das hat man wirklich auch im Tagesgeschäft irgendwann gemerkt. Ich glaube, in Europa war das Thema eher, okay, wie sind die Supply Chain Themen aufgestellt? Auch wenn man sich nochmal das Thema China anschaut, muss man jetzt plötzlich diversifizieren, um nicht selbst im Kreuzfeuer von potenziellen Zöllen direkt oder indirekt zu landen. Und ich würde sagen, das ist gar nicht mehr so das Thema, aber du sagst es schon oder hast es schon angesprochen. Ich glaube, das ganze Thema künstliche Intelligenz oder AI, wie man das so schön im Englischen nennt, hält sehr viele Leute auf Trab mit einem großen Fragezeichen im Gesicht, wie man sich das dann für sich selber auch umsetzen soll. Spannende Zeiten und natürlich auch bei Amazon steht die Welt nicht still. Also ich teile eigentlich die Einschätzung von dir, dass ja, kein Jahr ist wie das andere. Und ich glaube auch 2026 und 2027 halten wieder sehr viele Neuerungen für uns alle bereit.
Mit Sicherheit. Positiv wie negativ, muss man ja sagen, ne?
Absolut.
Also
Absolut.
Wenn man sich jetzt mal so die letzten Jahre anschaut, da sind ja doch einige Krisen über uns hineingebrochen und natürlich irgendwie auch über die Marken, mit denen wir ja beiden zusammenarbeiten. Und trotzdem sind in diesen Jahren ja auch ganz, ganz viele Chancen und Wachstumsopportunitäten aufgekommen. Und ich glaube, wir haben beide direkt diverse, auch wahnsinnige Erfolgsstorys im Kopf, aber natürlich auch, wie sagt man, tragische Rückschläge, ne, die man teilweise auch gar nicht unbedingt selbst in der Hand hat, weil man irgendwie als Branche beziehungsweise als einzelne Kategorie vielleicht mal stärker betroffen war als irgendwie in anderen Kategorien und. Also passiert sehr, sehr viel. Vielleicht magst du noch mal kurz ein paar Worte zu dir sagen, weil du bist jetzt auch schon eine gewisse Zeit in der Branche unterwegs. Ich würde mal sagen, die meisten Marken kennen dich. Trotzdem noch mal ein kurzer Abriss. Wer bist du und was machst du?
Klar, sehr gerne. Mein Name ist Martin Heubel, bin selbstständiger Berater, gerade für Amazon Vendoren. Habe meine Zeit bei Amazon selber tatsächlich zurückliegend im Jahr 2016 angefangen und dort begonnen. Zuerst in München in ihrem Headquarter den Home-Hausweis-Bereich mitbetreut, dann ab 2018 auch im Fast-Moving-Consumer-Bereich als Vendor und Senior Category Manager aktiv gewesen, dann allerdings im Headquarter in London. Also wirklich so ein bisschen die europäische Schiene sehr stark von Amazon gesehen, aber auch immer mit einem Fuß in internationalen Projekten gestanden, die sich um Profitabilität gedreht haben. Und habe mich dann im Jahr 2021 tatsächlich selbstständig gemacht als Berater mit dem Fokus Hersteller in ihren Jahresgesprächen natürlich mit zu begleiten. Aber jetzt auch über die letzten Jahre mehr und mehr darin zu beraten, wie denn Portfolio-Strategien aufgegleist werden müssen, um kanalübergreifend, nicht nur auf Amazon, sondern auch im Online-Kanal, diese profitabel abzubilden, als auch natürlich dann langfristige Strategien aufzubauen, wie man sich und seine Profitabilität im Online-Kanal stützen kann. Ja, ob das jetzt um Verpackungsoptimierung geht, ob das um Konditionsoptimierung geht, das sind alles Themen, wo Marken oftmals dann auf mich zukommen und wo ich sie mit begleite.
Ja, kann ich von außen beobachtet sagen, finde ich sehr, sehr angenehm. Also ich finde, du hast dich schon in der Branche platziert, wie irgendwie kaum ein Zweiter in einem Bereich, den irgendwie jeder große Vendor halt irgendwie kennt, der super wichtig ist, Thema irgendwie Vertragsverhandlungen und alles, was da irgendwie auch an Konditionen mit irgendwie einhergeht. Und ich fand es irgendwie faszinierend zu sehen über die Jahre, wie du das trotzdem geschafft hast, eigentlich in jedem Case dann doch noch irgendwie ein, zwei Winkel zu finden, wo sich Marken optimieren können, wo sich Marken verbessern können und sich das direkt dann eben auf die Profitabilität auswirkt. Von daher bist du eine Ausnahme hier im Podcast, muss man sagen. Wir haben nämlich sonst keine Berater hier. Dich haben wir jetzt schon einige Male da gehabt, schätzen das immer sehr, freuen uns immer sehr, weil wir eben wissen, dass du diese spannende Perspektive mitbringst. Du machst ja auch einmal im Jahr, wenn ich da richtig informiert bin, so eine größere Vendor-Study. Sag doch gerne mal so ein bisschen, was sich dahinter verbirgt, wer daran so teilnimmt, beziehungsweise wie umfangreich die Studie so ist und ja, was du auch für Erkenntnisse gegebenenfalls daraus mitgebracht hast.
Ja, sehr gerne. Genau, also zu dem Hintergrund, warum gibt es eine Studie, gerade mit Hinsicht auf Jahresverhandlungen von Amazon-Vendoren, zunächst einmal. Mir in meinem Berufsfeld ist immer aufgefallen, dass es sehr wenig datengetrieben, die diese Entscheidungen getroffen worden sind. Wie soll ich eigentlich verhandeln als Hersteller mit Amazon? Und wie soll ich eigentlich auch gegebenenfalls mich einmal in dem Gesamtkontext mit was im weiteren Markt und auch in der weiteren Kategorie passiert messen? Sage ich mal, ich glaube, es sind jetzt 3 oder 4 Jahre, seitdem ich mit dem Marktforschungsinstitut Stratably, die sind in den USA primär aktiv, zusammentue und zweimal im Jahr tatsächlich eine Umfrage gestalte. Einmal die vor dem Abschluss der Jahresverhandlungen durchgeführt wird und einmal die dann nach dem Abschluss nochmal in die Insights einsteigt, also in die Einblicke reinschaut, wie denn die Jahresverhandlungen tatsächlich gelaufen sind. Und da ist eigentlich in jedem Jahr, gibt es extrem spannende Einblicke, auch wenn man das über die Jahre dann tatsächlich mal vergleicht, gewisse Trends, wie und wo sich unsere Industrie eigentlich hinbewegt. Du hast gefragt, gibt es Einblicke, die vielleicht jetzt auch für Lieferanten im 2026 relevant sind? Absolut. Ich glaube, gerade wenn man nochmal über die Zeiträume der letzten 2, 3 Jahre sich das anschaut, sehen wir doch, dass mehr und mehr Markenhersteller, und das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der tiefste Einblick für jeden, der schon in der Amazon-Industrie etwas länger unterwegs ist, aber dass der größte Unterschied von Marken, die oftmals eine sehr gute Performance in den Jahresgesprächen erzielen können, diejenigen sind, die sich schon sehr frühzeitig, sehr breit im Online-Kanal aufgestellt haben. Warum ist das wichtig? Denn eigentlich, und das ist oftmals auch der Fehler, den sehr viele Entscheidungsträger zu Beginn antreffen, ist es doch gut, wenn du ein Outperformer, also ein Überperformer mit Amazon bist, wenn es um das Wachstum im Online-Kanal angeht. Das stimmt, das ist auch so für viele Jahre. Nur kommt dann irgendwann der Zeitpunkt, wo man sich fragen muss, wie viele Marktanteile sollte tatsächlich auf einen Marktteilnehmer konsolidiert werden, gerade wenn ich mir auch meine einzelnen Handelspartner als Herstellermarke anschaue. Und da ist es tatsächlich so, in den USA als aber auch hier in Europa, dass es eine Überkonzentration der Abhängigkeit an und mit Amazon mehr und mehr gibt. Das heißt, dass sehr viele Lieferanten, die sich selber evaluieren, überdurchschnittlich und über die Kategorie hinaus zu wachsen, sich in diesen Jahresverhandlungen, also wenn Konditionen, Einkaufspreise, nachgelagerte Investitionen verhandelt werden, sich doch in einem sehr starken Abhängigkeitsverhältnis wiederfinden, wo man auch ganz klar sagen muss, dass die Verhandlungsspielräume, die diese, Key Account Manager, ihre Leadership Teams haben, mit jedem Jahr sich verringert. Dennoch sieht man ganz klar, und das fragen wir auch jedes Jahr ab, wenn man einmal den Trend sich anschaut, wie denn Herstellermarken ihre Nettomargen mit Amazon bewerten, diese in einem stetigen Wandel ist, leider mit einem Abwärtstrend. Das heißt, noch vor ein paar Jahren haben wir tatsächlich gesehen, dass der überwiegende Teil von Markenherstellern sagt, hey, unsere Nettomargen sind eigentlich sehr gesund, typischerweise 7 bis 8 von 10 Marken. In diesem Jahr sind es schon nur noch 6. Das heißt, 4 in 10 befragte Markenhersteller, die über das Vendorenmodell verkaufen, sagen, unsere Nettomargen werden mehr und mehr ungesund. Ja, also behalten oder halten sich in einem Bereich auf, wo man sagen muss, da kommen wir nicht mehr so wirklich langfristig hin und da sind wir auch nicht mehr so nachhaltig unterwegs.
Kurze Frage.
Wenn man das Ganze dann, ja.
Sorry, kurzer Einschub. Da gibt es ganz, ganz vielfältige Treiber für, aber im Schnitt würdest du sagen, dass das wirklich von Amazon getrieben ist, diese Verschlechterung, weil wir ja schon in den letzten Jahren jetzt durch diverse globale Krisen gegangen sind und man ja schon gemerkt, ne, jetzt gerade wieder Ölkrise, wo du ja schon merkst, okay, Produktion wird auch einfach deutlich teurer. Das heißt, an welcher Stelle wird die Marge denn schlechter?
Also man kann es nicht sagen, dass es jetzt nur an einer Stelle schlechter wird. Natürlich haben Herstellermarken erhöhte Rohstoffkosten, Energiekosten, jetzt auch gerade natürlich mit dem Konflikt im Nahen Osten weiter angetrieben, auch vorwärts gerichtet. Aber wir sehen auch, dass sich viele Markenhersteller immer mehr in einer Preisabwärtsspirale wiederfinden. Getrieben dadurch, dass sie in den letzten Jahren natürlich neue Online-Kanäle auch mit eröffnet haben. Ob das jetzt ein TikTok-Shop ist, ob das jetzt ein Joybuy ist, die natürlich auch in den Online-Markt in Deutschland, auch in Europa weiter hineintreiben. Ob es allerdings auch eine Strategie ist, um kurzfristig Marktanteile zu gewinnen, die sich durch gewisse Marktverschiebungen oder Konkurrenzsituationen ihnen eröffnen. Dennoch fällt auch ein sehr großer Teil dieses Margenverlustes, wie man ihn einfach so nennen muss, auch auf eine härtere Herangehensweise in den Verhandlungen mit Amazon zurück. Also ich glaube, das kann jeder, der den Podcast sich regelmäßig anhört, nachvollziehen. Einkaufspreisverhandlungen waren schon immer schwierig, aber in den letzten 6 bis 12 Monaten fühlt es sich so an, als ob sehr viele Hersteller wirklich sehr viele Konzessionen hinnehmen müssen, um überhaupt diese Diskussion mit ihrem Vendor-Manager eröffnen zu können. Gleichzeitig erneuert Amazon immer und immer wieder seine Margenforderungen. Und da sehen wir einen sehr interessanten Trend, dass Amazon ja bislang sehr gerne diese Nettomarge, also die Net-PPM-Lieferanten vorgehalten hat und seit dem Jahr 2026 in diesem Jahresverhandlungszyklus also nun anfängt, wenn die Net-PPM diese ursprünglichen Ziele, die über die letzten Jahre kommuniziert worden sind, erreicht haben, nun pivotet und sagt, hey, ja, deine Net-PPM, lieber Hersteller, ist eigentlich schon gut. Ja, sagen wir mal, du bist, ich mache jetzt ein extremes Beispiel, bei 48%. Aber wir haben trotzdem höhere Kosten im Versand. Und damit ist unsere Contribution Margin, die unterhalb der Net-PPM sich befindet, trotzdem negativ akzelerierend. Das heißt, auch wenn deine Net-PPM jetzt eigentlich im grünen Bereich ist, brauchen wir doch noch mehr Investitionen oder eine weitere Einkaufspreisreduktion. Ja, also auch hier sieht man natürlich, wie charmant und clever sich da Einkäufer auf Amazon-Seite positionieren und wie stark sich auch mittlerweile Herstellermarken dem Ganzen stemmen müssen, um ihre eigenen Profitabilitätszyklen zu safeguarden, also wirklich auch zu schützen und nicht Marktanteile gleichzeitig an Amazon zu verlieren.
Ja, und gibt es da bestimmte Forderungen, also ist Amazon ein Stück weit kooperativ? Ich meine, woran ich direkt denke, ist zum Beispiel, dass Amazon hat ja auch in vielen, ich sag mal, Kernkategorien, sagen wir jetzt Elektronik, Haushalt, Beauty und so weiter, haben die ja so allein im Dachraum irgendwie wirklich hohe Marktanteile, ne? Ich sag mal so 40-60% im Online-Markt, also echt viel. So, das heißt, so ein organisches Wachstum durch jetzt viel neue Käufer ist ein Stück weit irgendwie begrenzt. So, und was sie natürlich monetarisieren ist natürlich so der Kampf der Marken um die Sichtbarkeit. So sieht man ja auch immer wieder, ne, die Advertising-Erlöse von Amazon sind jetzt, meine ich, wieder irgendwie um 12 Milliarden gewachsen. Das heißt irgendwie, das sind unfassbare Wachstumszahlen da. Das ist aber wahrscheinlich nichts, was in den Vertragsverhandlungen irgendwie auftaucht, wo Amazon sagt, ja, da zahlt ihr, gebt ihr auch immer mehr aus. Und deshalb ist das alles schon in Ordnung, sondern wir wollen wirklich noch bessere Einkaufspreise. Oder siehst du bestimmte Auswege, die auch im Sinne der Marken sind, die Amazon offeriert?
Ja, also ich würde tatsächlich hier einmal die Klammer aufmachen, erstmal auch zu verstehen, warum Amazon denn so stark auf seine Profitabilität erpicht ist. Und wenn man das wirklich einmal auf sehr hohem Level aus der Vogelperspektive sich anschaut, ist es natürlich ganz klar getrieben dadurch, dass es diese KI-Revolution derzeit zwischen den Tech-Riesen gibt. Ja, also sprechen wir über ein Google, ein Meta, sicherlich auch OpenAI, Anthropic und Amazon selber, die sich gegenüber ihren Shareholdern an der Aktie natürlich auch behaupten müssen, Teil dieser Revolution zu sein und damit natürlich auch sehr viel, wie man das so schön im Englischen nennt, Capital Expenditures, also Kapitalausgaben dazu committen, zu investieren. Ja, das bedeutet, Serverfarmen müssen ausgebaut werden, neue Chips werden entwickelt, aber natürlich auch die Fähigkeiten in Software-Engineers und Ingenieure, die, sage ich mal, diese Fähigkeiten implementieren, als auch natürlich in die Forschung gehen. Andy Jassy, der derzeitige CEO, also Geschäftsführer von Amazon, hat sich dazu committed, über 200 Milliarden US-Dollar allein in diesem Jahr. Ja, also das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, in die AI-Expansion und mit Capital Expenditures zu stecken. Und das bedeutet natürlich, dass der freie Kapitalfluss, Free Cashflow, extrem nach unten geht. So, und jetzt schauen wir uns einmal an, wie ist Amazon als Tech-Unternehmen aufgebaut. Ja, es ist kein Händler als zum Ersten. Es ist ein, ich sage immer, technologiegeführtes Unternehmen. Das heißt, Amazon macht seine primären Einkommen, wenn man sich die operative Marge oder den EBIT anschaut, durch Retail Media. Ja, für jeden Euro, den man da reinsteckt, bleiben knappe 40 Euro Cent bei Amazon als Profitmarge hängen. AWS, also diese Cloud Computing Sparte. Und der Rest ist dann Logistik, Retail etc. Und wenn man sich das einmal anschaut, also was ist denn der Trend der einzelnen Profitzentren von Amazon, dann sieht man ganz klar, dass noch vor 3 Jahren, im Jahr 2023, Amazon knapp 6 bis 7 Milliarden US-Dollar Verlust in dem Retail, also Handelsgeschäft, erzielt hat. Und unter Andy Jassy, der ja auch sehr kostenfokussiert ist, das heißt, wir sehen große Entlassungswellen, wir sehen einen extremen Fokus auf Automatisierung, geht das Ganze tatsächlich jetzt in die invertierte Richtung. Und im letzten Finanzjahr, was Amazon publiziert hat für 2025, und Amazon das tatsächlich von minus 6 Milliarden US-Dollar in das Positive, also in einen positiven Gewinn von über 6 Milliarden US-Dollar im Handelsgeschäft treiben. Jetzt sprechen wir hier global natürlich davon, nicht nur auf Deutschland oder Europa bezogen. Aber dieser Profitabilitätswandel ist dadurch getrieben, dass KI so viel Kapital benötigt, dass Retail nicht mehr bei Amazon Verluste im großen Maße einfahren darf. Und das übersetzt sich natürlich eins zu eins dann auch auf diese Jahresgespräche, in denen Vendor-Manager mehr und mehr transaktionell reagieren. Das heißt, zu deiner Frage, die du gestellt hast, offeriert denn Amazon hier tatsächlich einen Gegenwert? Ja, manchmal. Wir sehen eine sehr starke Fokussierung gerade in Deutschland und in Europa auf Supply Chain, also Logistikinitiativen wie ein WePay, wo Amazon jetzt anfängt, die Ware direkt vom Hersteller ab dem Warenlager an in seine eigenen Lager anzuliefern. Das heißt, Amazon bekommt der Carrier of Choice. Oder auch Themen wie ein Superpix, wo Amazon es Lieferanten ermöglicht, nur noch in ein Warenlager oder in weniger Warenlager pro Land oder auch auf paneuropäischer Ebene zu liefern. Das heißt hier ganz klar, ja, es gibt einen Mehrwert. Markenhersteller müssen aber mehr und mehr und immer aggressiver wirklich in den Verhandlungen auftreten, um tatsächlich überhaupt erst einmal Zugang zu solchen Initiativen, die diesen Mehrwert schaffen, dann auch von Vendor-Managern oder den klassischen Amazon-Einkäufern zu erhalten.
Ja, ich meine, wenn man sich diese Zahlen mal auf der Zunge zergehen lässt, ne, so 200 Milliarden, dann ist ja doch diese Spanne, in der wir uns da im Retail, also im Handel bewegen, ne, ich meine, von minus 6 bis plus 6, 12 Milliarden, ein Tropfen auf dem heißen Stein. So fühlt es sich, ne, an. Das heißt, die werden jetzt nicht irgendwie die großen Investitionen damit rechtfertigen. Ne? Ich meine, wenn jetzt die Retail-Media-Erlöse anschaust, die sind jetzt hochgeklettert, es wächst ja eigentlich so Jahr für Jahr immer so um die 12 Milliarden, sind jetzt irgendwie bei etwas über 90. So, das heißt, da spielt schon eher die Musik und da hast du natürlich irgendwie dieses starke Profit Center AWS. So, jetzt haben wir schon mal verstanden, Marken haben da durchaus Probleme, ernsthaften Wert für sich dann rauszuschlagen aus diesen Vertragsverhandlungen. Was ist denn dein Take darauf, was Marken dann tun sollen? Also was sind die, ich sag mal, die Haupttreiber, um dann eben auch die Marge positiv zu gestalten, vielleicht abseits von diesen Vertragsverhandlungen mit Amazon? Du kannst natürlich gerne auch Insights aus diesen Verhandlungen mitnehmen, wo deiner Erfahrung nach es sich noch lohnt, den Fokus drauf zu setzen, aber auch außerhalb, ne? Weil außerhalb sehe ich ja unter anderem das Thema, dann haben wir auch diese Robbed AI Suite gelauncht, das Thema irgendwie Automatisierung, so das, was Amazon ganz stark forciert, um die da halt auch eine vernünftige Marge aufzubauen und in der Zukunft nach vorne gerichtet wettbewerbsfähig zu sein, gilt natürlich auch für jeden für jeden Hersteller. So, und das sehen wir ja auch, wenn ich sehe, wie bei uns die AI-Tools abgenommen werden, dann ist ja das durchaus ein Treiber, den auch die, oder ein Tool, was die Amazon Marken bedienen können. Was siehst du?
Also grundsätzlich zu den Trends innerhalb der Jahresverhandlung. Ich glaube, wir sind als Industrie, in unserer Industrie an den Punkt gekommen, wo wir die notwendigen Hausaufgaben, die zwischen den Verhandlungszyklen erledigt werden müssen, nicht mehr von uns weisen können. Und ich sehe das immer wieder, dass natürlich, es ist irgendwie Crunch-Time während den RVN-Zyklen. Das heißt, es wird verhandelt, es werden Commitments abgegeben, ja, dass man sagt, okay, man arbeitet an den Chargeback-Solutions und dass diese Lösung oder diese Ursachen für Strafzahlungen erstmal adressiert werden. Wenn man dann allerdings 3 bis 6 Monate sich erkundigt, okay, wo steht denn dieses Projekt, ist es oftmals schon in Vergessenheit geraten oder im Tagesgeschäft untergegangen. Und das ist natürlich das Tödlichste, was einem Hersteller passieren kann, ja, wenn man diese notwendigen Themen einfach nicht angeht. Das bedeutet, wir müssen uns wieder ganz klar machen, was ist denn eine kommerzielle Disziplin, ja, die wir in unseren Organisationen tatsächlich einbetten müssen. Und das sind tatsächlich auch Fragen, die wir auf Sales-Account-Manager-Ebene nicht unbedingt gelöst bekommen. Das heißt, auch hier sollte man sich natürlich, wenn man jetzt in dieser Account-Management-Position ist, auch tatsächlich als den Treiber verstehen, der einerseits die erzieherischen Maßnahmen im Unternehmen, aber auch das Educaten übernehmen muss. Ja, also dass man ganz klar auch propagiert intern in der Organisation, wo sind denn meine Flaschenhälse in Prozessen, die einfach nicht vorangehen? Wo sehe ich auch, dass mir die Werkzeuge nicht gegeben werden, um meinen Job bei Amazon langfristig auf Profitabilität auszurichten? Ein ganz klassisches Beispiel ist, dass ja heute noch übergreifend über sehr viele Industrien und Kategorien hinweg Produkte entwickelt und dann auch gelauncht werden, die für den klassischen Einzelhandel, also im Offline-Geschäft, konzipiert worden sind. Jetzt muss man sich dann die Frage stellen, okay, ist das das perfekte Produkt auf dem Virtual Shelf, also quasi in der digitalen Industrie zu launchen, wenn es in einer größeren Verpackung kommt, gegebenenfalls eben auch mit einer Überverpackung noch angepriesen wird, die natürlich für Amazon und auch für mich selbst relativ ineffizient ist, an den Endkonsumenten in einem Online-Handelsgeschäft zu verschicken. Ja, und wenn ich jetzt hier keinen Prozess und kein Programm intern habe und auch kein Leadership hinter mir stehen habe, welches genau diese Themen für mich mit priorisiert, dann brauche ich mir natürlich auch nicht die Frage stellen, warum meine Jahresverhandlungen Jahr für Jahr schwieriger werden, wenn Amazon sich immer mehr auf Profitabilität einschießt und bei verbleibenden Ineffizienzen den Hersteller auf den Plan ruft, diese Ineffizienzen mit zu kompensieren. Und da kann ich mich als Account Manager auf den Kopf stellen und noch die besten Verhandlungstricks aus meinem Ärmel ziehen. Wenn mir die Werkzeuge von dem Unternehmen nicht gegeben werden, wird diese Aufgabe relativ schwierig werden, erfolgreich abzuleisten.
Ja, das heißt, du siehst da so eine gewisse Organisationsflexibilität bei Themen wie Produktentwicklung, Packaging, aber eben auch Logistik. Das ist ja durchaus irgendwie immer ein Thema, was ultra vielschichtig ist, wo man als Unternehmen, ich meine, viele Hersteller haben ja auch diese klassische B2B-Ausrichtung, wo sie mal gewohnt sind auf Paletten. Und außerdem, jetzt neulich habe ich ein gutes Beispiel beim Kunden von uns beobachtet. Das ist Neudorf. Das ist ein Unternehmen, die machen so Pflanzenschutz, Dünger und so weiter. Und sie so dieses Logo mit der Sonnenblume, ganz prägnant, kennen viele. Die haben das geschafft, was ganz vielen Herstellern auch nicht gelingt, weil viele Hersteller sagen ja, Mensch, Amazon ist bei uns wie ein Händler, wir bedienen den bei uns wie andere Händler auch. Und jetzt wird ja schon verstanden, dass das natürlich nicht mehr irgendwie so funktioniert, aber trotzdem läuft Amazon durch diese bestehenden Strukturen durch und das ist auch das, was du dann kritisierst. So, jetzt hat Neudorf den Ansatz gefahren, die haben die Neudorf E-Performances gegründet. Und die haben da so ein paar Bedingungen gestellt an denjenigen, der das ausführt, der Geschäftsführer von dieser Neudorf E-Performances. Und da war unter anderem eine von diesen Bedingungen, wenn sie das machen, wenn es funktionieren soll, ist, dass sie komplett losgekoppelt sind von dem tatsächlichen Hersteller mit den Strukturen. Das heißt, keine Lagerteilung, keine Produktion, keine sie müssen nicht an SAP angedockt sein und so weiter, damit sie wirklich in der Lage sind, das Ganze auf den Onlinehandel und da natürlich speziell auf Amazon auch zuzuschneiden. Und siehe da, die haben jetzt irgendwie, die sind auch mit ihrem Lager da zig Kilometer auseinander, haben das Lager jetzt auf die Amazon erforderlichen Prozesse getrimmt, haben da jetzt die Flexibilität und wachsen da mit einer entsprechend guten Profitabilität jetzt um zig Prozent jedes Jahr. Ist aber sicherlich ein Ansatz, den die wenigsten, glaube ich, so konsequent fahren. Aber das fand ich faszinierend. Die sind jetzt auch bei unserem AOM in Hamburg, wo die beiden Geschäftsführer von der Neudorf E-Performance da mal sind und diese fünf Bedingungen mal vorstellen. Und das ist jetzt nicht, wir erwarten irgendwie Unabhängigkeit allgemein formuliert, sondern da geht es sehr, sehr spezifisch da rein, dass wir nichts mit der technischen Infrastruktur zu tun haben wollen. Wir wollen nichts mit der Logistikinfrastruktur zu tun haben und. Und das ist so ein radikaler Ansatz, der natürlich die Flexibilität dann ermöglicht. Aber das haben ja die wenigsten, muss man ja klar sagen.
Klar, und das ist so das Extrembeispiel. Ja, ich glaube, das ist der große Traum eines jeden E-Commerce-VPs oder E-Commerce-Directors. Aber oftmals scheitert es an der Realität. Also ich glaube, im Mittelstand ist das vielleicht noch sehr gut abbildbar, ja, solange der oder das Unternehmen natürlich finanziell ganz gut aufgestellt ist, weil man darf auch nicht die Investitionen dahinter, glaube ich, kleinreden. Wenn man jetzt sich in einem Enterprise-Umgebung befindet, muss man schon sagen, dass ich glaube, diese grundlegende Disziplin, sich mit der Preisgestaltungsaggressivität von Amazon nochmal auseinanderzusetzen und intern auch Visibilität dazu zu geben, einfach wichtig wird. Am Beispiel in Deutschland oder Europa kann man das ja sehr schön festmachen. Ja, wir haben jetzt mit großen Tada die JDs von der Welt, die reinkommen. Also wir hatten natürlich erst einen Shein, einen Temu. Da haben Markenhersteller natürlich so ein bisschen mit den Achseln gezuckt und haben gesagt, gut, was juckt mich das? Das ist nicht, sage ich mal, den Kunden, den ich anspiele. Und jetzt haben wir halt Joybuy. So, Joybuy geht natürlich ganz aggressiv in den Markt rein, ja, reduziert Preise, kauft die Produkte über Distributoren ein, das heißt nicht mehr von den Markenherstellern, und sagt dann zu den Marken, hey, wenn ihr eure Produkte besser gestaltet haben wollt auf unserer Marktplatzplattform, dann arbeitet doch direkt mit uns über das 1P-Modell. Die Relevanz des Ganzen muss man sich vor Augen führen und kann man sich vor Augen führen, wenn man sich nur betrachtet, dass Amazon fast seit dem Start von Joybuy die Entscheidung getroffen hat, die Preise von Joybuy zu folgen. Das heißt, wenn ich mich als Unternehmen und als Markenhersteller nicht damit auseinandersetze, wie ich mein Portfolio vorwärtsgerichtet differenziere, wie ich auch Entscheidungen treffe und vielleicht auch Entscheidungsmatrizen kreiere, die meinen Teams ganz klar vor Augen zeigen, welche Produkte soll ich und sollte ich vielleicht anhand meiner Erfahrung auf Amazon, auf Joybuy und vielleicht auch auf anderen Online-Kanälen listen, dann wird es relativ schwierig werden, mit dieser Preisaggressivität von einem meiner größten Handelspartner im Online-Geschäft langfristig profitable Geschäfte zu machen. Und das ist das, was symptomatisch viele Markenhersteller schon sehen, wo wir aber noch nicht wirklich an dem Punkt angekommen sind, wo dieser Realisierung Tatsachen folgen. Ja, also Portfolio zu differenzieren, auch mal mit Online-Exklusivprodukten stärker zu spielen, Bundles auch zu nutzen, Distributionskontrolle auch einmal rechtlich prüfen zu lassen. Ja, viele sagen natürlich, das ist rechtlich in Europa nicht möglich, ist es aber natürlich unter anderen Bedingungen als jetzt in den USA, wo man MAP-Policies, also Minimum Advertising Pricing, einfach mal schnell aufbauen kann. Aber sich auch nochmal Gedanken zu machen, okay, wo geht denn die Reise mit Amazon eigentlich hin? Wenn ich mir die Preisbänder anschaue, hatten wir im Jahr 2020 eine extrem aggressive Ausrichtung von Amazon im Konsumgüterbereich. Seit 6 bis 12 Monaten sehen wir, dass diese Profitabilitätsorientierung Amazons dazu führt, dass sogar sehr viele Niedrigpreisprodukte nicht länger von Amazon direkt geführt werden wollen. Kriegen wir die auf 3P abgebildet? Oftmals nicht. Ja, auch wenn es mir vielleicht die Marketingagentur weismachen möchte, dass alles über 3P möglich ist, muss man sich auch aus der kommerziellen Sichtweise einmal das durchkalkulieren. Und für manche Produkte wird es funktionieren, für manche aber auch nicht. Und diese Transparenz in diesem Detail zu haben, ist, glaube ich, eines der großen Aufgaben, die wir uns annehmen müssen als Industrie im Gesamten. Und wo auch zu deinem Stichpunkt, was du und wir auch vorhin schon angesprochen haben, wo wir auch KI, also künstliche Intelligenz, dazu nutzen können, diese Analysen viel schneller zu fahren als noch vielleicht vor 3 bis 5 Jahren.
Ja, lass mal das Thema reingehen. Also ich glaube, das große Problem, haben wir auch schon vorab besprochen, ist ja, dass KI ist irgendwie in aller Munde und das ist, glaube ich, auch klar, da gibt es auch so McKinsey-Studien, die sagen, okay, Hauptwert von KI wird sein, dass es eben massive Effizienzsteigerungen geben wird So, ich war jetzt vorletzte Woche war ich erst auf dem Amazon Sales Kongress, waren wir irgendwie 230 Leute. Und wenn ich da so in die Gesichter geschaut habe, da wurde ein bisschen Claude auf der Bühne vorgestellt und so weiter. Und dann wurde die Frage gestellt, Mensch, wer nutzt denn KI schon so? Da waren irgendwie einige Hände oben. Was meinen die damit? Dass man natürlich so ein bisschen mit der KI irgendwie am Chatten ist, so ein bisschen einfache Produktbeschreibungen erstellt und so weiter. Und dann ging es irgendwie an die Frage, wer nutzt es denn nicht nur, um sich selbst, während man etwas tut, etwas effizienter zu machen, sondern wer nutzt es aus einer Automatisierungsperspektive, dass man kleine Tools und Lösungen baut, die für mich im nächsten Monat Aufgaben und Prozesse erledigen, wo ich gar kein Zutun mehr habe. Und dann gehen ganz viele Hände wieder runter. So. Und ich glaube, das ist durchaus irgendwie eine sehr, sehr spannende Frage. Und wir haben jetzt, ne, um das Thema, da kann man ganz gut an das vorherige Thema andocken, irgendwie mal so ein Use Case gebaut. Also wir haben einige AI-Tools, sei es jetzt irgendwie, dass du mit einem Klick Content erstellen kannst und. Aber wir haben zum Beispiel so eine Price-AI gelauncht, weil ich glaube, dass die meisten Hersteller völlig den Blick verloren haben, wie es überhaupt um ihre Preisstruktur generell, aber auch online überhaupt beschaffen ist. So, das heißt, wer verkauft die Produkte überhaupt, wo, zu welchem Preis und irgendwie, ich bin von meinem UVP eh schon meilenweit weg, was ist denn überhaupt mein üblicher Marktpreis? Und wenn man da mal Klarheit dann bekommt, wird oftmals dann klar, okay, habe ich die Möglichkeit, irgendwie schwarze Schafe auswendig zu machen, die Preise für mich drücken, habe ich dann die Möglichkeit, da einzugreifen. Aber wenn das ganze Feld voller schwarze Schafe ist, ist es wahrscheinlich schwer. Und dann kann natürlich so ein Weg sein, wie du beschrieben hast, da halt irgendwie exklusive Produkte zu entwickeln. Dann ist aber trotzdem auch die Frage, inwieweit gelingt es denn einer Marke auch, irgendwie quasi dieses Risiko auch so einzugehen, zu sagen, okay, meine Händler, die vielleicht für 80-90% des gesamten Umsatzes heute verantwortlich sind, die kriegen nicht das neue Produkt, was jetzt morgen nachgefragt sein wird. Ne? Und da, glaube ich, treffen viele dann doch nicht die Entscheidung. Ne? Das heißt, es gibt diese Fälle, wo Marken erfolgreich sind mit T2C-Produkten, aber ich sehe auch ganz häufig noch eine gewisse Angst und Zurückhaltung. Und dann sind es dann doch eher so ein paar B- und C-Produkte, die jetzt noch nicht so attraktiv sind, die dann doch mal irgendwie als Testballon die nochmal aufsteigen. Was wir mit dieser Price-AI gemacht haben, dass wir überhaupt mal helfen, so diese Transparenz herzustellen. Das heißt, man legt irgendwie ein Produkt an und unsere Technologie mit der AI zieht sich dann nicht nur von Amazon, sondern von allen großen Online-Händlern und europäischen Plattformen inklusive Marktplätze die Preise. So, und dann passiert Folgendes: Auf Amazon wird ein Preis reduziert. Dann geht es schon los, dass man Sorge hat, dass Amazon jetzt wieder bessere Einkaufspreise haben will. Intern werden bei den Unternehmen wird mit dem Finger auf dich gezeigt als Key Account Manager, oh, das ist dein Kanal nicht im Griff und so weiter. Tatsächlich ist Amazon da aber gar nicht unbedingt der Preistreiber, sondern eher der Preisfolger. Und wer hat es zuerst reduziert? Hornbach zum Beispiel, ne? Oder Decathlon. So. Und das findet diese Price-AI dann eben halt raus, wer das ursprünglich initiiert hat. Und da entsteht dann überhaupt erstmal eine Liste, wer sind denn überhaupt meine schwarzen Schafe? Und wenn ich darauf dann quasi die Antwort habe, ja, ich habe hier ein Problem, aber dieses Problem begrenzt sich auf 5% meiner Handelspartner. So, kann ich es mir leisten, irgendwie auf die zu verzichten? So, ja, dann kann ich schauen, was gibt es da halt irgendwie für Möglichkeiten. Aber ich finde, es gibt super wenig Fälle am Markt, wo man sagt, ja, ich steige jetzt einfach auf D2C um, mache meine eigenen Produkte und shifte da in kurzer Zeit richtig ernsthaft die Umsetzung rüber. Oder wie schaust du drauf?
Ich glaube, es gibt immer so einen Mittelweg, ja, den man auch sich realistischerweise anschauen muss. Ich glaube, was man sagt, dass man definitiv ein Online-Assortiment benötigt, das ist, sage ich mal, das langfristige Endergebnis. Ich empfehle zum Beispiel meinen Klienten oftmals auch erstmal mit End-of-Life-Produkten anzufangen. Also wenn ich etablierte Produkte habe, die jetzt vielleicht auch nicht direkt ersetzt werden, die ja natürlich auch schon einen etablierten, sag ich mal, Sales Rank haben, die haben eine Demand-Historie, das sind ja prädestinierte Produkte, wo ich doch auch intern in die Verhandlung mit meinen Stakeholdern gehen kann, um zu sagen, okay, hey, warum behalten wir die denn jetzt einfach nicht mehr für ein längeres Test and Learn für 6 bis 12 Monate auf Amazon bei? Ja, das heißt, wir sprechen nicht unbedingt mal über einen Amazon-Exclusive, sondern wir definieren 2, 3 Online-Handelspartner, für die dieses Produkt weiterhin existiert. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, gut, das Produkt hat sich ja aber auch schon von dem Preis etabliert. Das heißt, den Preis richtig hoch zu bekommen, ist schwierig. Dazu kann man natürlich ja sagen, aber die Realisierbarkeit eines leicht erhöhten Preises oder sogar eines gleichbleibenden Preises, der weniger volatil ist, kann attraktiv sich auf die gesamtheitliche Marge mit Amazon und anderen Online-Handelspartnern auswirken, ohne dass man diese Vorabkosten hat, dieses Produkt erstmal zu entwickeln, weil es es das schon gibt. Ja, das heißt, da gibt es immer wieder diese Edge-Cases, wo man auch sich wirklich interessanterweise überlegen muss, okay, muss ich tatsächlich komplett das Rad neu entwickeln und auch neu erfinden? Oder gibt es einen Zwischenweg, wo ich gegebenenfalls existierende Ressourcen dazu nutze, um auch am gleichen Endpunkt zumindest mittelfristig anzugelangen? Und wie du sagst, ich denke, künstliche Intelligenz wird das etwas demokratisieren, ja, dass man vorab diese Analysen auch durch szenariobasierte Analysen einmal durchgehen kann und dann sich auch anzuschauen, wie ist denn die Preiselastizität des Produktes in den letzten Jahren gewesen? Und wenn jetzt weniger Handelspartner existieren, du hast gesagt, es gibt derzeit 5, die mir vielleicht das Leben schwer machen, vorwärtsgerichtet gibt es nur noch einen oder vielleicht gar niemanden mehr, wenn man diese Strategie mal durchexerziert. Wie sieht es denn dann aus? Ja, und dann kann ich natürlich auch relativ charmant mir durchkalkulieren, wie viel Budget brauche ich, um dieses Produkt selber zu aktivieren, durch Retail Media, durch Preispromotionen, durch Coupons, was auch immer hier fällig wird, um dann auch tatsächlich diesen Business Case einmal aufzumachen, intern zu präsentieren und dann natürlich auch meine Leadership-Teams und die Stakeholders von meinem CMO, meinem CFO, meinem CEO davon zu überzeugen, dass eine größere Skalierung genau dieser Strategie, wie du ja auch vorhin schon im Beispiel deines Klienten einmal mit angebracht hast, durchaus Früchte tragen kann, ohne dass man jetzt ins komplette Risiko geht. Und der letzte Punkt, den ich da auch immer nochmal dazu sage, ist, man muss auch anfangen zu messen, was die Opportunitätskosten sind, nichts zu tun. Denn wenn Verhandlungen schwieriger werden, wenn ich jedes Jahr keine Einkaufspreiserhöhung mehr durchbekomme oder von Amazon Kostensupport-Forderungen erhalte, sind das auch alles Euro-Werte, die sich über einen gewissen Zeitraum, sagen wir mal 2 bis 3 Jahre, sehr schnell in millionenfacher Höhe akkumulieren. Und das sind genau die Kosten, die ich natürlich abwälzen könnte in dieser Verhandlung, wenn ich ein Gegengewicht aufbauen kann, durch eine Portfoliodifferenzierung, durch bessere Distributionskontrolle oder durch eine differenzierte Fokussierung meiner Retail Media und Pricing Budgets auf andere Preisbänder, die es in meinem Portfolio bereits gibt. Ja, also um das mal abzurunden, ja, die Antwort ist niemals eine einfache. Ich glaube, wir befinden uns in einer Welt, wo einfache Antworten nicht mehr sehr klare Ergebnisse liefern auf Amazon und Co. Dennoch, wie auch schon eingangs erwähnt, werden die Markenhersteller, die sich mit diesen schwierigen Themen befassen, diejenigen sein, die tatsächlich auch noch am Ende des Tages ein Business haben werden in 3 bis 5 Jahren.
Ja, gehe ich mit. Aber ich finde, wir haben jetzt gelernt in dieser Folge, es gibt, also wir haben eine angespannte Gesamtsituation, so, die ist durch verschiedene Treiber zustande gekommen. Das ist aber nun mal die Welt und die Realität, in der wir heute leben. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich dem nicht hingibt und schaut, Mensch, das wird irgendwie schon alles halt wieder, ne? Weil wie du schon sagst, Thema Opportunitätskosten, nichts machen ist eigentlich, war noch nie eine Option, sondern dann halt zu prüfen, okay, was habe ich für Möglichkeiten, ne? Und da kann man natürlich in der Beziehung mit Amazon ein Stück weit irgendwie daran arbeiten, wenngleich da natürlich die Hebel begrenzt sind. Da kommt es, glaube ich, ein Stück weit darauf an, wie weit hat man das Ganze schon ausoptimiert. Man kann natürlich an den eigenen Produkten schrauben. Ne? Man kann mal für sich bewerten, inwieweit machen für mich Produkte Sinn, die nur bei mich laufen. Sind die jetzt am Ende des Produktlebenszyklus oder am Anfang? Ne? Ich glaube, da macht's auch Sinn, je nachdem, was man halt irgendwie für Möglichkeiten hat. Ich finde, an beiden Enden sieht man durchaus irgendwie Erfolgscases und darüber hinaus gibt es ja noch Hebel, die auch außerhalb liegen, die einfach Effizienzen beim Hersteller erzeugen, wie zum Beispiel durch KI. Haben wir irgendwelche Hebel vergessen, wo du sagst, Mensch, da auf jeden Fall nochmal reinzoomen, das siehst du bei 90%, dass es eigentlich immer so ein Quick Win ist, den aber viele nicht auf dem Schirm haben?
Ich würde mir mal anschauen, was ist denn meine Performance und was ist auch meine Distributierung zwischen Front- und Endmarge. Ja, also das ist dieses klassische Verhältnis zwischen, was ist mein Einkaufs- und Verkaufspreis mit Amazon und was sind meine nachgelagerten Konditionen. Der Hauptteil unserer Zuhörer heute wird sich darüber beschweren, wie hoch diese nachgelagerten Konditionen in Jahresgesprächen sind und dass Amazon immer noch mehr möchte, ohne uns einen guten Gegenwert dafür zu geben. Die selbstkritische Frage, die man sich hier stellen muss, ist, was soll Amazon auch anderes machen, wenn die Frontmarge oftmals im einstelligen oder niedrigstelligen Bereich sich befindet. Ja, wenn wir Amazon in der Vordermarge oder Frontmarge, wie man das im Englischen sagt, nicht bevorteilen, ja, oder zumindest einen kompetitiven Wettbewerb ermöglichen, dann ist es doch ganz klar, dass der Einkäufer versucht, durch nachgelagerte Konditionen zu seiner Zielmarge zu gelangen. Das heißt, sehr viele Lieferanten, die dieses Jahr in den Jahresverhandlungen schnellere Erfolge erzielt haben, haben nicht mehr investiert als im letzten Jahr. Aber sie haben verstanden, dass für Amazon dieser Free Cashflow mehr denn je wichtig ist und dass nachgelagerte Konditionen oftmals 30 bis 60 Tage später sich in Amazons Free Cashflow materialisieren, als wenn ich gegebenenfalls eine nachgelagerte Kondition in einen Einkaufspreis für Amazon umschifte. Ja, ein direkter Free Cashflow Benefit, also Vorteil für Amazon, bei dem ich sehr oft gesehen habe, dass Jahresverhandlungen sich sehr schnell schließen lassen, ohne einen einzigen Euro obendrauf noch investieren zu müssen.
Ja, ja. Und was man, glaube ich, auch sagen kann, jetzt auch mit Joybuy und Co., es macht keinen Sinn, Produkte irgendwie auf Amazon anzugehen, wenn ihr euren tatsächlichen Online-Marktpreis nicht kennt, weil wenn ihr den kennt und ihr wisst, der ist nicht gut, so, aber ihr schafft es bei Amazon vielleicht irgendwie initial nochmal zu attraktiven Preisen für euch irgendwie reinzukommen, fliegt euch um die Ohren. So, das heißt, das vielleicht irgendwie nochmal ergänzend, lernt euren Online-Marktpreis tatsächlich irgendwie kennen, mal auch losgelöst von Amazon, weil Amazon wird das alles mitbekommen, sei es jetzt auf dem Joybuy oder sonst wo. Wenn der Preis nicht gut ist, wenn der Preis nicht vernünftig ist, wird es nicht nachhaltig funktionieren auf dem Kanal. Niemals. Martin, mein Lieber, du hast das letzte Wort. Von meiner Seite aus schon mal vielen, vielen Dank. Ich finde, das war großartig, dass wir uns mal wieder unterhalten haben. Viele spannende Impulse dabei. Ich finde auch in dieser aktuellen Phase, und ich bin der Letzte, der das irgendwie schwarz malt, aber ich kann durchaus verstehen, dass da bei dem einen oder anderen, wenn dort durchaus angespannte Stimmung ist, finde ich, hast du wieder ein paar ganz gute Lichtblicke, so in Anführungsstrichen, aufgezeigt, wo man sagt, okay, da kann man rangehen. Es ist nichts verloren, aber man muss es halt selbst in die Hand nehmen. Das letzte Wort hast du von meiner Seite aus. Vielen Dank.
Genau, also ganz lieben Dank, dass ich heute hier sein durfte. Ich hoffe, alle, die uns zugehört haben, haben zumindest ein, zwei Punkte für sich mitgenommen. Ich sage auch immer zu meinen Klienten, als auch generell zu jedem, den ich in unserer Industrie sehe, packt es selbst an. Ja, also schaut euch ganz klar an, wo steht ihr? Löst es datengetrieben? Und wenn ihr die Daten nicht habt, schaut euch an, ob KI euch zu Nutzen kommen kann, diese Daten zu erhalten, bessere Benchmarks zu erzeugen und damit natürlich dann auch vorwärtsgerichtet eure Profitabilität zu schützen. Amazon wird es für euch nicht tun. Ja, Amazon ist nicht der klassische Einzelhändler, der auf euch aufpasst und mit dem ihr eine Partnerschaft habt. Man hat eine Beziehung, keine Partnerschaft. Und wenn man damit relativ klar in die Gestaltung der Verträge reingeht, dann kann man eigentlich auch sehr gute Erfolge für sich erzielen, als auch die internen Stakeholder mit auf den Weg nehmen. Florian, ganz lieben Dank und ich freue mich aufs nächste Mal.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.